Und das ist so die Grundvoraussetzung für das Thema, das wir heute Morgen behandeln, Dankbarkeit. Wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? Und ich lese uns ein paar Dinge vor, die mich auch so bewegen. Die wahre Ruhe besteht im Verzicht auf alles. Das ist die wahre Ruhe, die im Verzicht auf alles besteht. Weil ich alles gewonnen habe. Und ich nichts benötige weiter. Außer das Heil in Jesus. Und wissen darf, er ist treu, haben wir gerade gesungen. Ne? Es ist auch interessant, diese Lieder, die werden gesungen und gesungen und gesungen und gesungen. Und das Interessante ist, die Leute, die sind so undankbar bis zum geht nicht mehr. Aber, es ist, und das bedeutet das natürlich, wenn ich von meinem Mangel ausgehe in diese Welt, dann wird es natürlich nie was. Ne? Und das wird dann oft da drin ganz deutlich. Aber was will ich mehr als das Heil in Jesus? Was brauche ich mehr? Das ist eine wichtige Frage auch für unser Leben. Und mit dem umzugehen und mit dem zu leben, ich glaube, das ist sehr wichtig. Was will ich mehr? Und warum will ich mehr? Will ich mehr, weil ich nie zufrieden war mit dem Heil in Jesus? Und das sind diese Dinge, weißt, wisst ihr, deswegen laden wir manchmal in unsere Gemeinden gern Leute ein aus der dritten Welt, sogenannten dritten Welt, die dann plötzlich zufrieden sind und wir stehen dann davor und sagen, Mensch, sind die zufrieden? Die haben gar nichts und sind zufrieden. Und allermeistens ist es so, weil es Menschen sind, die so bewegt sind vom Heil in Jesus. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Es reicht. Und es hat mich auch so bewegt, noch als die es kommt im Herbst kommt eine kleine Biografie eigentlich raus, ein Tagebuch von der Puschel Holmer, das ist die Schwester gewesen von der Esther, die bei uns arbeitet, die letztes Jahr im Februar verstorben ist. Und die das sagte mit ihren 28 Jahren, was will ich mehr, Heinz? Als dass Jesus mein Leben seiner Erfüllung zuführt, was will ich mehr? Was will ich mehr, dass in all dieser Krankheit, an der ich medizinisch gesehen jetzt auch sterben werde, Jesus sich verherrlicht? Was will ich mehr? Und deswegen habe ich so, oder haben wir diese Sache praktische Frömmigkeit. Wir können ganz viele Sachen praktisch. Aber die Frage ist, was will ich mehr im Leben? Und deswegen macht Jesus das so deutlich in Lukas Evangelium, wisst ihr? Weil er nicht jemanden will, der dann hinterher rennt und so, aber. Und ich denke mehr und mehr drüber nach und ich glaube, dass das grundsätzliche Aber im Herzen verschwindet durch die Wiedergeburt. Dass wir immer noch störrisch sind und so in dieser Welt, das ist klar, das sehen wir auch in den Briefen, deswegen, sonst hätte es die Briefe nie gebraucht im Neuen Testament. Wäre alles super gewesen. Ne? Aber grundsätzlich, deswegen gibt es ja auch diese Briefe, weil der Paulus ja zum Beispiel, Paulus, Johannes, Petrus, die Leute darauf aufmerksam macht und sie auch einfach nochmal ins Licht stellt und ihnen eigentlich sagt, durch diese Briefe, stellt euch doch selber noch mal ins Licht. Prüft euch doch mal selbst. Prüft euch doch mal selbst, sagt er zu den Korinthern im 1. Korintherbrief 11. Prüft euch doch mal selbst. Meint ihr wirklich, dass ihr es so richtig lebt, wenn ihr nur für euch selber lebt? Da geht es ums Abendmahl. Und ihr haut euch vorher die Wampe voll. Der Paulus würde sagen, sauft den Wein weg. Und dann kommen die, die nichts haben, kommen zu dem Mahl und die bekommen auch da nichts. Aber ihr könnt doch in euren Häusern essen vorher. Aber da schlägt die Eigensucht durch. Und dann sagt er das, in diesem Zug in 1. Korinther 11, spricht er drüber und sagt, jeder prüfe aber sich selbst. Und er sagt, wer den Leib des Herrn nicht beachtet. Und der Leib des Herrn, das hat zwei Bedeutungen eigentlich in 1. Korinther 11. Das ist das eine tatsächlich, Christus natürlich, wer ist Jesus für mich? Und wer den irdischen Leib Jesu nicht richtig betrachtet. Den irdischen Leib, von dem Jesus sagte, das ist mein Gebot, dass ihr euch einander liebt. Und wer das nicht tut, sagt er, deswegen sind ja einige unter euch schwach. Und manche sind schon entschlafen. Und dann spricht er eben dieses Wort und sagt, jeder prüfe aber sich selbst. Und dann, wenn er meint, er ist würdig, dann nehme er von dem Brot. Trinke und esse. Und sich selbst mal eben in dem Licht zu sehen. Ich finde, es ist wichtig für mich selber, wisst ihr. Das ist dieses Wort. Das ist, die wahre Ruhe besteht da drin, im Verzicht auf alles. Verzicht auf alles, weil ich nicht mehr brauche. Und ich benötige nur mehr, wenn Jesus mir nicht ein und alles ist. Und da haben wir gestern drüber gesprochen, diese Krisen, die führen uns dazu, dass Jesus uns ein und alles wird. Ein und alles. Und über das hinaus dann dürfen wir lernen, dankbare Menschen zu werden, weil der Herr eben sagt, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Wenn du 1. Korinther 11 liest, ne, und der Paulus sagt, wer den Leib des Herrn richtig betrachtet. Und es bedeutet natürlich, der eine, der, also das Erste ist, ich bin wiedergeboren. Und gleichzeitig aber geht es dann darum, nicht bloß, ich bin wiedergeboren, sondern ich betrachte den Leib, auch den irdischen Leib des Herrn richtig, ich liebe meine Geschwister. Und das, weil der Kontext aus 1. Korinther 11 macht es ganz deutlich. Und von dem geht der Paulus aus. Ich glaube, das hat ihn auch aufgeregt, dass die alle zusammenkommen, die waren alle hyperfromm. Die einen haben in Zungen geredet, die einen haben dies gemacht, die anderen haben das gemacht, aber die haben nicht füreinander Sorge getragen. Das war ihr Problem. Ich war auch in einer hyperfrommen Gemeinde, die hat nicht in Zungen geredet, die war total gegen Zungenrede. Und die haben jeden Sonntagmorgen das Abendmahl gehalten und die zwei Ältesten wusste keiner so richtig, aber die haben sich nie vertragen. Die mochten sich nicht. Und die Gemeinde ist total auseinandergebrochen. Ist auch hyperfromm. Da steht das Gericht Gottes drauf, wisst ihr. Das kann man dann nicht einfach so abtun mit, naja, es gibt halt Spaltungen und wir haben halt, wir sollen uns zwar lieben, aber wir müssen uns nicht sympathisch finden. All diese Sprüche, die sind in unserer Welt. Ja, und von dem kommt es her. Deswegen sagte Paulus, jeder prüfe sich selbst. Ich kann ja nicht für dich sagen, ob du deinen Bruder nicht magst. Weiß ich nicht. Manche Sachen sind ziemlich offensichtlich, aber es gibt ja auch so diese Heuchelei. In der Gemeinde setze ich das andere Foto auf, das ich unter der Woche nicht habe. Und deswegen sagt es die Schrift. Sag nicht ich, sag die Schrift. Das ist ganz einfach. Eigentlich simpel. Die Schrift ist extrem simpel. Und es gefällt mir so, was auch Bonhoeffer geschrieben hat, das schrieb er auch in dem Buch Nachfolge, da geht es darum, wisst ihr, der Teufel hat aufgebracht, das sollte Gott wirklich gesagt haben, also dass du beginnst, die Schrift auszulegen. Du beginnst, das eigentlich zu sagen, oder zu bestimmen, was Gott vielleicht gesagt haben könnte. Deswegen haben wir 20, 30, 50 verschiedene Meinungen. Bei all den Rechtgläubigen, wir sind so rechtgläubig und haben 50 verschiedene Meinungen. Und jeder hat nicht bloß eine Meinung, sondern wir haben ja Überzeugungen. Die Welt hat Meinungen. Aber wir haben ja Überzeugungen. Und dann sage ich, zeig mir das, wo steht es denn in der Schrift? Wo denn? Und wie steht es denn da? Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Oder ich sage das, aber ich sage, und der meinte dann dazu, ne, der Heinz Spindler, der hat dazu gesagt. Das spielt überhaupt keine Rolle, was der Heinz Spindler dazu gesagt hat. Null. Was eine Rolle spielt, ist, was die Schrift sagt. Und die Schrift zum Beispiel in dem Zusammenhang sagt, wer Gott Dank opfert. Wer Gott Dank opfert. Also wir sind, und er bringt es ja in der Relation im Psalm 50, dass Menschen, die würden alles opfern, Stierfleisch, Blut von Böcken und. Aber der Herr sagt, das spielt ja gar keine Rolle, Leute. Wer Gott Dank opfert. Also es waren sehr viele, die haben geopfert, aber nicht wirklich Dank. Die waren keine dankbaren Menschen. Die waren nicht dankbar, dass die Herrlichkeit Gottes unter ihnen ist. Die waren keine zufriedenen Menschen. Ich glaube, dankbare Menschen sind auch zufriedene Menschen, ne? Wenn wir dankbar sind von Herzen. Und was macht uns dankbar? Und deswegen dieses Thema. Weil so werden wir auch erkannt dann in der Welt. Und ich habe uns ein Gebet aufgeschrieben von einem unbekannten Soldaten, der im amerikanischen Bürgerkrieg gefallen ist. Und der schrieb, das wurde gefunden bei ihm: Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat. Aber alles, was gut für mich war, gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Es ist so dieser tiefste Ausdruck in dem. Wenn man auf den Punkt geführt wird, ich bin der gesegnetste Mensch, weil ich das erkenne, dass Christus wirklich alles ist, was ich benötige. Das ist alles. Und mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Und es ist wirklich gut, ihr Lieben, wenn wir uns im Licht von solchen Dingen auch mal wieder einfach prüfen, echt prüfen und sagen, ist es so? Wir haben gestern Abend so ein bisschen gesprochen. Wisst ihr, das große Problem in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen oder in denen wir selber sind, nicht aus denen wir kommen, in denen wir selber sind, ist oft unsere Unehrlichkeit. Und es ist unehrlich, wenn ich von der Treue Gottes singe, aber ich lebe gar nicht so, als wenn Gott treu wäre. Es ist unehrlich. Und das ist nicht schlimm, aber wenn ich es wenigstens zugeben würde, würde ich sagen, Leute, ich habe gerade das Lied gesungen, aber ich muss echt sagen, ich glaube das nicht mal. Ich glaube nicht, dass Gott treu ist in meinem Leben. Ich habe gerade die größten Zweifel, die größten Kämpfe, dass Gott treu ist in meinem Leben. Und das würde diese Offenheit geben, wisst ihr? Uns darauf hinzuführen. Ich glaube das wirklich, das ist oft so, dass wir so dem nicht geöffnet werden. Und wir würden das wahrscheinlich bejahen, die wahre Ruhe besteht im Verzicht auf alles. Und die Wahrheit ist dann, aber hier vorne steht jemand, der kann nicht verzichten. Es regt mich auf, wenn der Piet in Urlaub fahren kann und ich kann nicht. Regt mich auf. Ehrlich. Es regt mich auf. Es ärgert mich. Es ärgert mich, wenn ich bis nachts um 10 hier bleiben muss und die anderen gehen halt um 5 heim. Es es ärgert mich, wenn die anderen sich schon wieder das neue Auto kaufen können oder die neuen, ich nehme mal was Kleineres, ne, die neuen Running Schuhe. Und ich muss einen Cent umdrehen und sagen, nee, geht halt nicht. Ärgert mich. Echt. Es ärgert mich, wenn ich Frauen sehe, die wieder das Neueste anhaben, aber meine Frau, können sie auch mal wieder was, aber die sagt mir, wir müssen dieses Monat, ärgert mich. Und dann merke ich das, wisst ihr, Undankbarkeit. Ich kann zwar von der Dankbarkeit sehen, aber extrem undankbar. Weil der Jesus sagt, das spielt überhaupt keine Rolle, Heinz. Das spielt doch keine Rolle. Überhaupt nicht. Der eine wird wieder befördert, ich nicht. Das spielt doch gar keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Auf das hingeführt zu werden. Und nicht, wisst ihr, so ein dankbares Gesicht aufsetzen und ich bin so dankbar und ich, was bin ich dankbar und nochmal dankbar. Das merkt mir auch dann. Also in dem Bereich, das so zu sehen. Also die Grundlage für Dankbarkeit, wir lesen in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, diese großen Verse, die wir oft auch natürlich hören, seid dankbar in allem Dingen. Und der Apostel Paulus konnte das ja dann den Leuten auch schreiben. Und wie gesagt, von dem, was wir reden, das ist auch Wachstum, ist auch Wachstum. Und es hat manchmal eine große Zeitspanne. Aber das ist der Herr, das ist sein Ziel mit unserem Leben. Und wir lesen in 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das ist der Wille Gottes. Es gibt vier so explizite Stellen im Neuen Testament, die vom Willen Gottes reden. Zum Beispiel das, sagt der Wille Gottes. Eure Heiligung ist der Wille Gottes. Dass alle Menschen das Evangelium hören, von Jesus hören, ist der Wille Gottes. Also es gibt viele Dinge, von denen wir uns fragen, was ist jetzt der Wille Gottes? Und es wird deutlich. Also eigentlich muss ich mich nicht fragen, insofern, wisst ihr, ist der Wille Gottes jetzt, dass ich beim Bräuninger anfange oder beim Bolands Verlag? Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Das spielt gar keine Rolle eigentlich. Weil der Herr seine Wege hat, mich zu leiten. Solange das gewahrt ist, der Wille Gottes ist, auf eure Heiligung, der Wille Gottes ist, dass ihr euch freut, dankbar seid, betet ohne Unterlass. Der Wille Gottes ist, dass alle Menschen das Evangelium hören. Und an den Punkten kann ich das schon mal testen. Fange ich beim, ich sag's mal so dumm, ne? Ich bleibe mal in dem Bild, beim Bräuninger Land an. Für manche sagt es euch gar nichts. Ne? Das ist ein großes Einkaufshaus. Und fange ich da an und dann kann ich schon mal abchecken. Ist da die Möglichkeit gegeben, ne, dass ich auch heilig leben kann? Oder muss ich da lügen? Jetzt sagt der Heinz Spindler, hat gesagt, wenn man beim Bräuninger arbeitet, muss man lügen. Ne? Also das ist nur ein Beispiel. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ne? Edeka oder Kaufland oder Bodenseehof. Und habe ich da die Freiheit? Das ist ganz einfach. Habe ich da die Freiheit, in diesem Leben das Evangelium auch weiterzugeben, wenn es darauf ankäme? Das sind gar nicht mal so schlechte Kriterien. In dem Bereich. Oder ist es alles total ausgeblockt? Da muss ich mich vielleicht fragen, warum arbeite ich dort? Ja, wegen dem Geld. Das sagt der Herr nicht. Okay? Das sagt er gerade nicht. Er sagt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles andere gegeben werden. Alles andere, alles andere, alles andere, Leute. Unsere Tochter, die macht eine Ausbildung und wir haben uns geärgert, dass er die Ausbildung macht, weil wir müssen dafür bezahlen. Und sie hat lange nicht gewusst, wohin mit sich selbst, wie das Leben ist und. So kann es auch ein Kind gehen, das hier an so einem frommen Platz aufwächst, wo eigentlich alles klar ist. Wir treffen ja nur Menschen, bei denen alles klar ist. Alles klar. Bei uns in der Gemeinde, wir haben nur Leute, alles klar. Also alles klar. Und jetzt war das so gewesen, da hatten wir uns super gefreut und sie natürlich auch und wir freuen uns immer noch, dass sie den Platz hat, den sie hat. Aber wir stellen dann fest, sie bekommen gar kein BAföG, weil ich Millionär bin. Und jetzt kannst du sagen, habe ich natürlich auch innerlich, ah jawohl, die anderen, ne, die genau wissen, wie man die öffentlichen Stellen auspresst und ausmelkt, die bekommen es. Und es gibt auch Leute, die bekommen es tatsächlich, weil die haben dann alles Mögliche. Ne? Das sind plötzlich die Allerärmsten, die finden das heraus, da gab es eine arme Linie in unserer Familie, ne? Und die können wir aufführen, so ungefähr. Und das war dann auch, habe ich dann auch so gedacht, wenn dann solche Dinge kommen, dann die Ungerechtigkeit der Welt und vergleichen mit all den anderen und so, nur nebenbei, ne? Neid ist der Henker der Seele. Und dann dran rumgearbeitet und gemacht und dann habe ich mich plötzlich geärgert über das, was ich mich vorher gefreut habe. Vorher hat mir der Herrn gedankt, dass er die Stelle hat. Plötzlich habe ich mich geärgert, dass er die Stelle hat. So klasse, ne? Ist gut, dass der Herr nicht auf dem Thron sitzt und sagt, Heinz, du weißt auch nicht, was du willst. Weil ich kenne dich doch, Heinz. Du weißt es ganz genau. Ich weiß es, wer du bist. Deswegen hast nicht du mich erlöst, deswegen habe ich dich erlöst. Nur so nebenbei. Und es war so schön, wisst ihr, ich musste auch mal was arbeiten und dann bin ich auf eine Jugendkonferenz gefahren und habe da gesprochen über die Treue Gottes. Das ist super, das hört sich immer klasse an, ne? Und so klasse, wenn du so Teenager vor dir hast, denen kannst du richtig ein schlechtes Gewissen machen, ne? Gott ist treu und er ist treu und er ist treu und irgendwann glauben sie es auch, ne? Hauptsache, der hört das Reden auf da vorne. Gott ist treu. Und ich, das war Samstagabend, sollte ich drüber sprechen. Freitagnacht klingelt es bei uns an der Haustür, es steht jemand vor der Haustür, gibt mir einen Brief in die Hand und in dem Brief stand kein Name, gar nichts, aber stand nur drin, dass wir einen gewissen Betrag an Geld bekommen von einer Person, die wir nicht kennen und wir bis heute nicht wissen, wer die Person ist. Und ich konnte mich erst gar nicht freuen. Ne? Die Person schrieb, naja, wir sollen uns ein neues Auto davon kaufen. Und dann, ich konnte mich echt nicht freuen. Irgendwie, weiß auch nicht. Ich war gerade so geschäftig im Kopf. Nevertheless, anderen Tag bin ich weggefahren, fuhr dahin zu dieser Jugendkonferenz. Und bevor ich diese Bibelarbeit hielt, abends hat mich meine Tochter angerufen und sagt, Papa, ich habe jetzt gerade noch den letzten Bescheid bekommen von BAföG-Amt. Also wir bekommen das jetzt hundertprozentig nicht. Und dann plötzlich kam mir das, gestern Abend haben wir einen Brief bekommen, da ist das Geld drin für deine ganze Ausbildung. Kann man halt kein Auto davon kaufen. Für die ganze Ausbildung. Auf Heller und Cent. Pfennige gibt es ja nicht mehr. Das ist drin. Was will ich mehr? Aber doch, das ist jetzt blöd, dass ich das Geld für die Ausbildung ausgeben muss. Das will ich mir. Ja. Weil es könnte sein, weil dann kommt es gleich wieder im Kopf, naja, wenn es eine Ausbildung gemacht hätte, also eine ordentliche, der es auch was verdient, dann hätte ich das Geld jetzt, um meine Wünsche zu erfüllen. Versteht ihr? So läuft es. Nicht bei euch, aber bei mir. Wer Gott Dank opfert, es reicht, Heinz. Wenn du es nicht machst, dann kommst du auf ganz interessante Ideen. Dann opferst du mir wieder mal eine Stunde morgens, dann opferst du mir mal wieder dies, mal wieder jenes. Ich opfer mal wieder meinen Ruf und stelle mich irgendwo an eine Pferde und verteile eine Bibel. Es war auch ein Opfer. Gar nichts. Mach es aus Dankbarkeit. Wenn du es nicht aus Dankbarkeit machst, mach es nicht. Lass es. Weil dann kommt es gut rüber aus Dankbarkeit. Aber wenn es nur ein Opfer ist, ist es ganz schön gequält. Und das ist der Punkt da drin. das stelle ich in meinem eigenen Leben fest. Weil wir nicht aus dieser Welt weggenommen wurden, sondern in diese Welt sind. Aber Jesus sagt zu seinem Vater eben, ich bitte nicht, dass du sie herausnimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. In diese Welt bewahrst. Und er bewahrt uns auch. Und rückt uns die Schau immer wieder gerade. Und deswegen kann man das so sagen, okay? Und deswegen sagte Paulus den Leuten, das ist der Wille Gottes. Freut euch alle Zeit. Ihr müsst euch nicht um eure Lebensumstände freuen oder über eure Lebensumstände, aber ihr dürft euch in den Lebensumständen freuen. An dem Lied, was wir gesungen haben, wenn wir es glauben, du bist treu, Herr. An jedem neuen Tag. Und natürlich, Amen, das, was wir gestern auch sagten, deswegen brauchen wir gute Gemeinden. Das ist oftmals schwierig, wenn man sich das jeden Tag selbst eben wie ein Mantra vorsagen muss. Und dann, wisst ihr, wenn man das nicht hat, einen Rahmen, zu dem Menschen kommen können, die heute sagen, heute und morgen und übermorgen, ich empfinde gerade die ganze Woche durch, dass Gott untreu ist. Und die Leute heute, morgen und übermorgen, die ich treffe, die sagen mir, habe ich auch schon, letzte Woche habe ich auch so gedacht. Aber diese Woche darf ich es ganz anders sehen und damit nehme ich dich mit rein. Das ist eine ganz andere Sache. Aber wisst ihr, deswegen kommen wir zusammen dann auch im Gottesdienst und dann, das sind oft Heucheldienste. Weil wir uns anreden und sagen, wie geht's dir? Gut. Ich bin ein Deutscher, mir geht's gut. Amerikaner auch, fein. I'm fine. Und dann gibt es eine kleine Steigerung, marvelous, weil alles so wunderbar ist in dieser Welt. Und dabei zerbricht gerade alles. Wir machen manchmal so Jokes mit unseren Studenten. Ne? How are you doing? Ne? So diese Freundlichkeit, wie geht's dir denn? Ah, oh, I'm just getting divorced. Ich lasse mich gerade scheiden. Ah, oh, isn't it great? Ist es nicht wunderbar? Mensch, kannst deinen eigenen Weg gehen. Ne? So. Also hat man mit unseren Studenten im Sommer mal so Witzle gemacht. Ne? Sollte man eigentlich keine machen, aber manchmal machen wir halt so Witzle. Weil das was zeigt, du checkst es gerade nicht mehr. Ne? Was sage ich dir jetzt alles great? Also aber diese Dankbarkeit aus dem Herzen heraus. Und das ist eben, was der Paulus sagt den Leuten dort. Und die Grundlage für Dankbarkeit ist Gottes Barmherzigkeit. Das ist unsere Grundlage. Seine Güte und seine Treue. In Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet. Gottes Güte ist es. Gott ist gütig mit mir, das habe ich hier gar nicht verdient. Genau. Aber seine Güte ist es, die mich zur Umkehr leitet. Psalm 100, ein Lobgesang, jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir uns selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, preiset seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 100. Titus 2, 11 bis 14. Denn es ist erschienen die Gnade Gottes. Heilsam allen Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir unter Verleugnung des ungöttlichen Wesens und der weltlichen Lüste vernünftig und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit. Also Verleugnung des ungöttlichen Wesens nur so nebenbei. Es gibt da eine Sache, die muss ich auch verleugnen. Und das ist ja oft ein Kampf. Das Verleugnen ist fast ein Teil von mir, das ungöttliche Wesen. Aber das muss ich halt verleugnen. Und das ungöttliche Wesen sagt, na, aber du kennst mich doch so gut, du kannst mich doch jetzt nicht verleugnen von den Leuten. Ne? Doch, ich will das nicht mehr, ich will dich nicht mehr. Verleugnen ist so, ich kenne dich gar nicht. In Jesus kenne ich dich gar nicht. In Jesus können wir nicht zusammen, weißt du? Das ist eine andere Natur. Wir passen gar nicht zusammen. In Jesus. Das ist auch ein wunderbares Bild. Das ist auch ein befreiendes Bild. Das muss ich mir selber manchmal sagen, wisst ihr? Ich bin manchmal so versucht und hin und her gerissen. Und manchmal muss ich dann sagen, in Jesus kenne ich dich gar nicht. Das hat mich schon oft befreit. Weil wir in Jesus passen wir gar nicht zusammen, du und ich. Das, was mich da auffressen will. Passen wir nicht. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter war Alkoholikerin, die ist gestorben an Alkohol. Mein Vater extrem, manchmal freundlich und manchmal nicht so freundlich. Und jähzornig. Ich habe meine Frau jähzornig behandelt und habe das immer noch oft so in mir, manche Tage so jähzorn. Und dann muss ich echt manchmal sagen, so in dem Bild, ich kenne dich gar nicht. Nee, wir gehören nicht zusammen. Wir gehören nicht zusammen. Was es auch immer ist, was für Eigenschaften es auch immer wären, wisst ihr, die wir so in unserem Leben so mitschleppen. Der eine dies, der andere jenes. Dinge auf jeden Fall, die nicht zum göttlichen Leben gehören. Was es auch immer ist. Und dann kann ich eigentlich auch mal sagen, das ist auch wunderbar befreiend. Ich kenne dich gar nicht, wir gehören nicht zusammen. Ich will dich nicht durch diese Welt schleppen und dich überall vorstellen müssen. Du gehörst nicht zu mir. Zu dem alten Yes, aber das alte, das ist gegangen. Es ist Neues geworden, 2. Korinther 5, Vers 17. Es ist Neues gekommen, geworden. Deswegen gehörst du gar nicht zu mir. Verstehst du? Du gehörst nicht zu mir. Was es immer ist im Leben. Und die da über vieles nachgedacht. Ob es auch die extreme Kompromissbereitschaft ist. Und letztendlich den kleinsten Nenner miteinander zu finden, damit man nur seine Ruhe hat. Das hat der Herr Jesus nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Er war immer aufrichtig, er war immer gnädig, er war immer wahrhaftig. Er hat nicht den kleinsten Nenner gesucht. Das sehen wir auch bei dem reichen Jüngling. Der hat dann nicht gesagt, oh, jetzt habe ich dich aber ganz schön angegangen. Das hätte ich eigentlich vorher wissen müssen, dass dir das wichtig ist. Also probieren wir es mal ganz anders. Okay, fangen wir erstmal bei den Guten an, das du gemacht hast. Ja, sind wir pädagogisch wertvoll. Nee. Sag denen gleich, worum es geht. Also es sind so die Dinge. Und dann kann ich auch mal sagen, wisst ihr, aus Dankbarkeit heraus, weil ich alles habe in Jesus. Alles. Und es kann mir keiner mehr nehmen. Mir kann keiner mehr meine himmlische Heimat nehmen. Kann mir keiner nehmen. Glaube ich zumindest. Das Erbe, das er für mich aufbewahrt hat, 1. Petrus Kapitel 1, das er für mich aufbewahrt hat, das werde ich in Empfang nehmen. Also das steht alles. Und uns das mehr vor Augen zu halten. Und der weltlichen Lüste vernünftig und gerecht und gottselig zu leben in der jetzigen Weltzeit, also das Verleugnen und dann vernünftig und gerecht. In Erwartung der seligen Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn selbst ein Volk zu reinigen, für ihn selbst. Er macht diese Reinigung sogar noch. Herr Jesus, danke, danke für diese Reinigung. Zum Eigentum, danke, dass ich dein Eigentum sein darf. Deswegen muss ich Gott mehr gehorchen und kann auch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn es mich eben ins Gefängnis bringt, kann ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Wort muss unter die Menschen, zum Beispiel. Die Wahrheit, ich habe das gelesen von Paul Schneider, deswegen finde ich das so wichtig, wisst ihr, dass wir diese Berichte lesen auch. Richard Wurmbrand, all diese Dinge, Menschen, die der Paul Schneider in Buchenwald, der hat aus dem KZ-Gefängnis hat er noch rausgeschrien und der hat nur Bergpredigt zitiert, sodass Juden sagten, die da reinkamen, gerade ins KZ, wir wussten gar nicht, wer das ist und wir sind auch keine Christen, klar, ne, weil wir Juden sind, aber das hat so gut getan, das Wort zu hören. Sodass die KZ-Schergen, die mussten dann vor seine Zellenfenster, mussten die dann solche Läden machen, damit er es nicht mehr rausschreien kann. Der hätte nur ein bisschen, nur ein bisschen ruhiger. Es war im Dritten Reich, war das so. Es waren einige dabei, die sagten, nur ein bisschen ruhiger, weil man weiß ja nie, und der Paul Schneider war auch einer davon am Anfang, weil man weiß ja nie, vielleicht hatte Hitler doch Erfolg. Was machen wir dann? Und so war es garantiert auch in der DDR gewesen, so war es im Stalinismus. Man weiß ja nie, vielleicht haben die ja doch Erfolg. Und dann sind wir die Deppen. Nö, ich unterschreibe da erstmal nicht. Ich feiere auch nicht Hitler seinen Geburtstag mit. Und ich brich da nicht einen Stab drüber. Aber es ist dann diese Konsequenz, wisst ihr, und dann sind manche rausgebrochen aus dem, weil sie merken, nee, das geht nicht. Und wie kannst denn du das machen, haben ihnen auch Leute gesagt. Du musst doch an deine Frau denken, an die Kinder denken, du musst an alles denken. Nee, muss ich nicht. Dafür, an die denkt der Herr, an die denkt er wirklich. Ja, aber das ist doch total unverantwortlich, ist es nicht? Unverantwortlich wäre es, wenn ich das Reich Gottes nicht suche. Das ist unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. Dann kommt der Teufel immer mit seiner Verantwortlichkeit, das ist ein ganz Verantwortlicher. Das ist das Wesen vom Teufel, ist extrem verantwortlich. Ich bin verantwortlich für euch Menschen. Ich muss euch sagen, Gott will nicht, dass ihr so seid wie er. Ich bin verantwortlich für eure Befreiung, dass ihr auch frei sein könnt. Nicht geknechtet werdet von dieser Religion, nee, nee. Aber das ist doch unverantwortlich, wenn du deine Verbeamtung aufs Spiel setzt. Nee, das ist nicht unverantwortlich. Unverantwortlich ist es, wenn ich das Reich Gottes nicht suche. Das ist unverantwortlich. Und wie kannst du das machen? Weil das Reich Gottes alles ist. Und es reicht mir. Und es reicht mir. Und natürlich merken wir das aus dem heraus, deswegen brauchen wir Kreise, die sich gegenseitig ermutigen, auf das hinzuweisen, wisst ihr? Auf das. Aufs Reich Gottes. Und das Reich Gottes auch leben lassen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, wie wunderbar, wie süß dieser Klang, dass jemand, der so schmutzig ist, wie ich, gerettet hat. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt darf ich sehen. It was grace that taught my heart to fear. Es war deine Barmherzigkeit, die mein Herz gelehrt hat, dich zu fürchten. And grace my fears relieved. Und deine Barmherzigkeit hat mich von meinen Ängsten freigemacht. How precious did that grace appear the hour I first believed. Wie kostbar ist diese Barmherzigkeit erschienen in der ersten Stunde, in der ich glauben durfte. Also das ist der Gedanke, die Grundlage für Dankbarkeit. Das ist ein Augenöffner für Gottes Souveränität und Allmacht sowie Allwissenheit. Und das sehen wir in Psalm 100. Deswegen ist es toll, wenn wir die Psalme beten, die Psalme lesen, laut lesen und uns damit beschäftigen, weil sie uns die Größe Gottes vor Augen stellen und die Kleinheit von uns kleinen Wichten in dieser Welt. Und zwar von allen kleinen Wichten. Auch die denken, das sind große Wichte. Das sind auch nur kleine Wichte. Weil der Jesaja schreibt, die Völker, die sind wie so ein Wassertropfen an deinem Korb. Die Völker. Wie so ein Staub an deinem Korb, Herr. Das nimmt man gar nicht wahr. Das nimmt man überhaupt gar nicht wahr. So groß bist du. Und dass uns die Augen geöffnet werden für Gottes Souveränität und seine Allmacht und Allwissenheit. Also es geht darum, zu wissen, dass alles, was kommt und im Gebet zum Ausdruck gebracht wird, im Willen des lebendigen Gottes ist. In dem zu leben. Und das kommt aus dem heraus, wie gesagt, ihr Lieben, das können wir nicht aus uns selbst produzieren. Ich komme immer wieder zum Anfang zurück, weil es wichtig ist, das zu verstehen. Ich kann nicht den Menschen sagen, jetzt sei doch mal dankbar, wenn überhaupt nichts da ist. Keine Grundlage der Dankbarkeit. Jetzt sei doch mal dankbar, jetzt schau doch mal an, jetzt guck doch mal und mach doch. Der eine hat eben übertrieben wieder die wunderbare Villa, das große Auto, tollen Kinder, Ausbildung, Geld, Gesundheit, voller Kühlschrank, Skifahren am Tauernhof, Sommerferienbibelwoche am Bodenseehof und hinterher noch an die Adria fahren und noch Osterurlaub und Pfingsturlaub und undankbar bis zum geht nicht mehr. Hier weggefahren und sagen, ich müsste mal wieder dankbarer sein. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich würde echt gern mal, ich würde einfach nur mal gern mal zum Bodenseehof fahren. Mir wäre es auch wurscht, ob sie die alten Betten noch haben, die gequietscht haben und gewackelt haben. Aber ich muss da gar nicht sein. Ich muss auch die ganzen Schlaumeier nicht alle geredet hören haben in meinem Leben. Weil ich bin so dankbar, ich kann es dir gar nicht beschreiben, für die Gnade Gottes jeden Morgen neu. Weil ich habe die nicht verdient. Ich habe das nicht verdient. Und es ist mir so ein großes Geschenk, dass ich von seiner Gnade und seiner Freundlichkeit leben darf. Deshalb habe ich manchmal, mit dem schließe ich hier, heute Abend haben wir noch ein bisschen Zeit, deshalb habe ich manchmal bei alten Menschen, die ich hier treffe, sind Leute oft, die können nicht so große Worte machen. Ich habe mal einen alten Bruder gehabt im Remstal, Otto May hieß er, die schon öfters hier waren, die haben den Namen bestimmt auch schon ab und zu mal gehört. Er war extrem dankbar. Der war im Hungerlager, weil er für die SS noch einen Lastwagen wegfahren musste von der Front. Und dann haben sie ihn gepackt, die Armee, und ins Hungerlager gesteckt. Und war ein medizinisches Wunder. Er hat nichts zu trinken gekriegt, aber der muss ständig pinkeln. So war das wirklich. Wir haben Wurzeln ausgegraben. Und dann sagt er, da hast du wirklich erkannt, wer ist. Und jetzt, wie auch immer, aber der saß da mit seinen 78 Jahren, gutbürgerlicher Remstäler, in seiner freien Gemeinde, die er mitgegründet hat, in Bittigheim-Bissingen. Er sitzt da drin und sagt, und dann war es mir immer so langweilig. Und ab und zu bin ich eingeschlafen. Und irgendwann kam der goldene Moment im Leben und sagte, Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mein Leben hast, dass ich hier sitze und einschlafe, und irgendjemanden anderen den Platz wegnehmen, der vielleicht gern da drauf sitzen würde, dann lass mich sterben. Dann lass mich lieber sterben. Und dann sagt er, wow. Und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes in mein Leben, meins. Und ich habe ihn kennengelernt, der war 92. Und das erste Mal, als ich ihn sah, der war schon halb taub, ne, saß immer auf seinem Traktor und ist durch Grunbach geduckert. Duck, 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 duck. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn so macht. Sagte, oh, ich gehe immer ins Altersheim und verkündige das Evangelium, weil die alten Menschen, die brauchen das. Und das ist mit 103 oder 103, glaube ich, 104, ist er gestorben dann, heimgegangen. Otto May, dankbarer Mensch, extrem dankbar. So dankbar, dass es manche nicht ausgehalten haben in seiner Gegenwart. Das hat manche richtig aufgeregt. Die sagte, muss ich doch auch mal aufregen. Ich sagte, über was soll ich mich aufregen? Ich habe doch alles. Und wisst ihr, dann könnte man sagen, na gut, der war schon so alt, dann kann man dankbar werden. Nee. Oh, es gibt einige Leute, die sind so alt. Und die haben ein größeres Leben gehabt oder ein schlechteres Leben. Aber sie sind extrem bitter und sterben bitter. Die haben alle frommen Lieder auswendig gekannt und sterben bitter. Und das war ein extremes Zeugnis. Vergesse ich nicht mehr, kommt mal ab und zu mal im Kopf. Deswegen gehe ich manchmal gerne auf Friedhöfe, nicht weil ich Tote verehre, aber mir hilft es manchmal, an dem Platz einfach zu stehen. Mir hilft es, an dem Platz zu stehen, an dem Menschen, an dem der Körper von einem Mensch liegt, die was bedeutet haben in meinem Leben. Ich gehe manchmal beim Charlie Moore seinen Grabstein vorbei und sage, du hast recht gehabt, Charlie. Ich höre nimmer. Aber mir hilft es manchmal, ne? Ich bin halt so. Weil alles, was ich jetzt habe, ich habe das nicht verdient, aber es ist Gnade. Preist den Herrn. Und wenn ich das vergesse, dann bin ich undankbar. Und dann kann ich mich hinstellen, eine Bibel verteilen. Preist den Herrn. Amen. Pause.